10. April 1912. Ein Schiff startet aus Southampton in England und fährt nach New York in den Vereinigten Staaten von Amerika. Es ist das damals größte Schiff der Welt, der Stolz der Menschheit. Dieses Schiff galt als unsinkbar und auf dem Schiff sollen sogar die Worte gefallen sein: "God himself could not sink this ship." Auf Deutsch, nicht einmal Gott könnte dieses Schiff versenken. Und in der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 passiert das Unmögliche. Dieses Schiff, der Stolz der Menschheit, fährt gegen einen einfachen, gewöhnlichen Eisberg und versinkt in den Tiefen des Atlantiks. Und diese Geschichte, die, denke ich, von den meisten von uns sehr bekannt ist, die Geschichte der Titanic, ist eine Geschichte, die sehr viel auch mit der Geschichte zu tun hat, die wir uns heute anschauen möchten, aus Gottes Wort. Und ich möchte zu Beginn noch mit uns beten und Gott bitten, dass er uns Verständnis schenkt für sein Wort. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du uns die Bibel, dein Wort, gegeben hast, dass wir dich darin kennenlernen dürfen. Du offenbarst dich darin. Wir möchten dich bitten, dass du am heutigen Morgen auch uns, unsere Ohren, unsere Herzen auftust, dass wir hören dürfen und sehen dürfen und staunen dürfen, wie wunderbar und herrlich du bist. Und wir möchten dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist uns dein Wort aufschließt und uns veränderst, Stück für Stück, auch am heutigen Morgen. Amen. Die Geschichte, in die ich heute Morgen mit euch einsteigen möchte, ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Wen wundert, bin ja nun mal Dozent für Altes Testament, da kann man ja nur noch aus dem Alten Testament predigen. Nein, so ist es nicht. Wir werden auch ins Neue Testament kommen heute. Aber die Geschichte befindet sich im Alten Testament und ist relativ am Anfang der Menschheitsgeschichte. Und die Geschichte ist eine Geschichte, die, denke ich, den meisten von uns sehr bekannt ist, und zwar der sogenannte Turmbau zu Babel. Zumindest mal gehört haben wahrscheinlich alle von dem Turmbau zu Babel. Und ich lade euch ein, mit mir in diesen Text hineinzugehen. Wir werden Schritt für Schritt durchgehen, uns anschauen, worum geht es eigentlich in dieser Geschichte, und uns auch anschauen, wie wird eigentlich Gott offenbart in dieser Geschichte? Wie stellt er sich selber dar und was lernen wir auch über ihn? Und wir starten mit den ersten zwei Versen. Alle Welt hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land China und wohnten dort. Uns wird eine Situation beschrieben, wo die Menschen davor standen, sich niederzulassen. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt waren sie offensichtlich mehr oder weniger als Nomaden unterwegs, und mit diesem Moment werden Städte gegründet. Und hier ist eben von dieser Stadt Babel die Rede, die gegründet wird, und jetzt wird uns hier ein ganz interessantes Detail gegeben. Und ein Detail, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können heute, dass alle ein und dieselbe Sprache gesprochen haben. Manchmal würden wir uns das wünschen, dass das auch heute noch so wäre, aber es ist leider oder vielleicht auch zum Glück nicht mehr so, dass es so ist, dass wir ein und dieselbe Sprache sprechen. Auf jeden Fall, wenn wir uns vor Augen führen, ein und dieselbe Sprache, ist jedem von uns bewusst, was für Vorteile das mit sich bringt. Man kann miteinander kommunizieren, man kann das Leben teilen, man kann einander helfen, man kann zusammenarbeiten, zusammen lernen und so weiter und so fort. Hier steckt aber noch etwas anderes dahinter. Wenn hier davon die Rede ist, dass sie eine Sprache hatten, dann meint es, dass sie ein Konzept oder ein gemeinsames Lebenskonzept hatten. Sie waren quasi eine Einheit. Diese eine Sprache ist ein Sinnbild, ein Symbol für die Einheit, die sie gebildet haben damals. Und es klingt ja, sind wir mal ehrlich, gar nicht so verkehrt. Also das würden wir uns ja heutzutage auch manchmal wünschen, dass Menschen mehr eine Einheit bilden und nicht immer so zerstritten sind. Und auch wenn wir weiterlesen, klingt das erstmal gar nicht so verkehrt, was wir hier lesen. Und sie sagten zueinander: "Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen." Und sie nahmen Ziegel aus Stein und Erdharz als Mörtel und sagten, Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen. Sie nehmen die fortschrittlichsten Möglichkeiten der damaligen Zeit. Das heißt, man konnte offensichtlich schon Ziegel brennen und das war ein technischer Fortschritt. Sie setzen alles daran, dass ihr Vorhaben, eine Stadt zu bauen, mit den bestmöglichen Materialien, mit den bestmöglichen Technologien umgesetzt werden konnte. Und sie waren mit vollem Einsatz bei ihrem Tun. Und auch das klingt ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Das ist ja gar nicht so schlecht, was wir dort lesen. Wo liegt dann das Problem bei dieser Geschichte, beim Turmbau zu Babel? Und um das Problem zu verstehen beim Turmbau zu Babel, müssen wir noch weiter zurück in der Geschichte der Menschheit. Und zwar ganz an den Anfang. In der sogenannten Schöpfungsgeschichte sehen wir ja, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und wir lesen davon in 1. Mose 1, 26 bis 28. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter den Himmeln, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über alle Kriechtiere auf dem Erdboden. Uns werden zwei wesentliche oder zwei wichtige Dinge gegeben. Das erste ist, Gott sagt, der Mensch ist nach meinem Bild geschaffen. Wir sprechen oftmals von einem Ebenbild. Ebenbild meint, wir sind nicht Gott, also wir sind nicht ihm gleich, aber wir sind ihm ähnlich. Es gibt nichts in dieser gesamten Schöpfung, was ihm ähnlicher ist als der Mensch. Das heißt, der Mensch repräsentiert Gott am meisten in der gesamten Schöpfung. Er macht die Herrlichkeit Gottes am meisten sichtbar. Herrlichkeit könnte man auch ausdrücken mit die Schönheit von dem Charakter Gottes. Und das ist das eine. Das heißt, der Mensch hat eigentlich die Aufgabe, Gott alle Ehre zu geben mit seinem Dasein. Gott sichtbar zu machen in dieser Schöpfung. Und das Zweite, was wir hier sehen, ist, der Mensch bekommt einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist, geht auf die ganze Erde, herrscht über die ganze Welt. Das ist so ein Stück weit der Auftrag. Sie sollen die Erde bevölkern. Und wenn wir jetzt zurückgehen in unsere Geschichte, sehen wir, was die Leute in Babylon gemacht haben. Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, damit wir uns einen Namen machen, sonst werden wir über die ganze Erde zerstreut. Die Menschen in Babel machen das exakte Gegenteil von dem, wozu Gott sie eigentlich geschaffen hatte. Und wir sehen hier drei Dinge, die uns erwähnt werden. Das erste ist ein Turm bis zum Himmel, einen Namen machen und das Ziel, damit wir nicht zerstreut werden. Was meint die Bibel damit? Der Turm, der hier, wovon die Rede ist, ist ziemlich sicher ein religiöses Gebäude, also ein Tempel. Man hat zur damaligen Zeit sogenannte Zikkurate gebaut, das waren eigentlich Tempel, aber die sahen nicht so aus wie die Tempel, die wir oftmals vor Augen haben. Die Tempel, die wir kennen, so aus Griechenland und so, haben so Säulen und so, also ganz viele solche Säulen. Die Zikkurate waren mehr eben so stufenförmige Türme eigentlich. Und das waren Tempelgebäude. Das heißt, hier geht es ziemlich sicher um einen Tempel, den sie bauen. Und dieser Tempel wird zu einem oder ist ein Symbol für ihre gemeinsame Religion. Und diese gemeinsame Religion ist eine Religion, die auf ihrer eigenen Anstrengung, auf ihrer eigenen Leistung und letztlich auf ihrem eigenen Ruhm begründet ist. Das wird deutlich dadurch, dass sie sich einen Namen machen wollen. Und das ist eine Redewendung, die kennen wir alle, sich einen Namen zu machen. Damit kennen wir heute noch genauso, wenn jemand sich einen Namen macht, dann bekommt er oder dann geht es darum, dass er Anerkennung, dass er Ehre von anderen Leuten bekommt. Und sie wollen sich hier einen Namen machen. Und das ist das pure Gegenteil von dem, wozu sie eigentlich geschaffen sind. Weil eigentlich sind sie dazu geschaffen, Gottes Namen zu verherrlichen, Gott groß zu machen. Und was machen sie? Sie wollen sich selber einen Namen machen. Sie wollen sich selber ein Monument bauen, diesen Tempel, zu ihrem eigenen Ruhm. Und das Ziel ist, damit wir nicht zerstreut werden. Das pure Gegenteil von dem, wozu sie eigentlich geschaffen sind, die Erde zu bevölkern. Sie wollen nicht zerstreut werden. Sie wollen eine Einheit bilden. Sie wollen Sicherheit haben. Sicherheit für eine glorreiche Zukunft. Aber alles völlig losgelöst von Gott. Gott kommt in ihrem Denken nicht vor, sondern ist das pure Gegenteil von dem, wozu sie eigentlich geschaffen sind. Und genau das ist eigentlich das Problem, was hier in Babel vorherrscht. Diese Stadt diente eben nicht zur Ehre Gottes, sondern zu ihrer eigenen Ehre. Diese Stadt und dieser Turm sind man könnte sagen, ganz simpel, sie sind ein Ausdruck des Hochmutes und des Stolzes des Menschen. Genauso wie es eben auch die Titanic war. Nichts anderes als ein Ausdruck des Hochmutes und des Stolzes des Menschen. Der Stolz sucht letztlich immer seine Befriedigung. Und das passiert hier eben in dem Bau dieser Stadt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, jetzt können wir sagen, ja gut, das ist ja Jahrtausende liegt es hinter uns. Das haben wir als Menschen ja lange hinter uns gelassen, diese Thematik. Wie sieht es denn heute aus? Gibt es heute noch solche Städte oder solche Türme, die wir Menschen bauen? Ja, die gibt es auch heute noch. In Haufen gibt es diese Städte und Türme, die Menschen bauen. Und ich werde euch ein paar Beispiele nennen. Wichtig ist, grundsätzlich sind diese Sachen erstmal nicht schlecht. Sie werden dann zu einer solchen Stadt, wenn sie zu meiner eigenen Ehre, zu meinem eigenen Ruhm aufgebaut werden. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Der Turm der Technologie. Wir sind in einer Zeit, wir leben in einer Menschheit, die nach technologischem Fortschritt trachtet. Und es muss immer schneller, immer besser, immer höher werden. Und es ist auch grundsätzlich ja nicht verkehrt, technischen Fortschritt erzielen zu wollen. Aber wenn wir uns genau anschauen, bei den Leuten, die dort und bei den Unternehmen, die dort führend sind, worum geht es? In der Regel geht es um Anerkennung. Ich will der Beste sein. Ich will, dass die Leute mich kennen, mein Produkt kennen. Der Turm der Wirtschaft ist genau das Gleiche. Schaut euch mal die großen Wirtschaftsunternehmen an. Worum geht's? Dass du immer der Beste bist. Mehr Profit, immer mehr Profit. Du gehst über Leichen, ist dir völlig egal. Hauptsache, ich stehe an der obersten Stelle. Es geht um mich, um meine Ehre, um meinen Ruhm. Aber das Gleiche gibt es auch in unserem ganz persönlichen Leben. Dafür müssen wir nicht so weit schauen. Da wäre zum Beispiel der Turm der Selbstdarstellung. Ich glaube, ihr kennt alle Social Media. Die einen intensiver, die anderen weniger intensiv. So Sachen wie YouTube, TikTok, Insta, Snapchat, keine Ahnung, was es da sonst noch alles gibt. Ich bin da auch nicht so ganz tief drin in der Thematik. Und es ist erstmal überhaupt nichts Schlechtes. Es hat seine Vorteile auch. Aber es wird sehr schnell, fange ich an, Türme zu bauen. Und mir geht es um Follower, um Klicks, um Subscriber und was weiß ich alles. Oder da wäre der Turm der Selbstverwirklichung. Meine Karriere, meine Familie, das, was ich erreiche. Das, was ich versuche zu erreichen, wofür Leute mir Anerkennung schenken. Der hat wirklich eine Traumfrau, so ungefähr. Oder der hat wirklich, das sind Kinder, der hat es geschafft. Und du bist stolz darauf. Und darüber definierst du dich. Das sind genau Türme und Städte, die wir uns bauen, auch heutzutage, wie die Menschen in Babel. Nur, dass wir keine Ziegel brennen. Wir haben es einfacher. Übrigens ganz kurz zu Stolz. Stolz, wir haben in der Regel, wenn wir über Stolz nachdenken, dann denken wir über Selbstgerechtigkeit oder haben wir Selbstgerechtigkeit vor Augen. Bei Selbstgerechtigkeit dreht sich alles um meine eigene Leistung. Es gibt noch eine zweite Art des Stolzes. Die ist nicht weniger schlimm, sie ist aber sehr perfide. Und diese Art des Stolzes nennt sich Selbstmitleid. Dann dreht sich nicht alles um meine Leistung, aber es dreht sich alles um mein Leid. Ich definiere mich übers Leid. Ich suche mir Anerkennung von anderen über mein Leid. Das ist genauso Stolz wie Selbstgerechtigkeit. Nur, dass wir es oftmals unter einem Deckmantel verstecken. Und wie wir alle wissen, Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Und diese Wahrheit bewahrheitet sich jetzt auch in dieser Geschichte vom Turmbau zu Babel. Und wir sehen, dass eben der Hochmut vor dem Fall kommt. Aber wir dürfen hier nicht den Fehler machen und sagen, ja, das ist eine klassische Geschichte, um den Finger hochzuzeigen. Pass auf, dass du nicht stolz und hochmütig wirst. Dann hätten wir nicht verstanden, worum es hier beim Turmbau zu Babel geht in dieser Geschichte. Es geht um viel, viel mehr. Diese Geschichte ist ein Wegbereiter für das Evangelium. Weil Gott gibt seine Schöpfung eben nicht auf, sondern er begegnet seiner Schöpfung in seiner gesamten Macht hier. Und das sehen wir, wenn wir weiterlesen. Da fuhr der Herr hernieder, um die Stadt und den Turm zu sehen, die die Menschenkinder bauten. Gott ignoriert nicht, was passiert. Ihm ist es nicht egal, sondern er interessiert sich dafür. Er kümmert sich um seine Schöpfung. Er sieht das Problem. Und es wird uns auch berichtet dann im nächsten Vers. Und der Herr sprach, siehe, es ist ein Volk und sie haben alle eine Sprache. Und das ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts unmöglich sein von allem, was sie sich vornehmen. Gott weiß, dass die Situation, wie sie jetzt ist, ist ein großes Problem für die Menschen. Weil es ist ein Nährboden für ihren Hochmut und ihren Stolz. Wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, dann werden sie sich immer tiefer in ihren Stolz verstricken. Sie werden immer tiefer in die Rebellion gegen Gott fallen und sich immer mehr von Gott entfernen. Und deswegen greift Gott ein. Er zerschlägt diesen Stolz, aber das Zerschlagen des Stolzes ist nicht irgendwie, wir sollten es nicht als etwas sehen, oh, Gott ist hier total grausam bei dem, was er macht, sondern was er hier tut, ist, er begegnet diesen Menschen in seiner ganzen Gnade und Barmherzigkeit. Wir lesen davon in Vers 7 bis 9, wohlauf, lasst uns hinabfahren und dort ihre Sprache verwirren, sodass keiner die Sprache des anderen versteht. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, sodass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher hat sie den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache aller Länder verwirrt hat und von dort hat der Herr sie über die ganze Erde zerstreut. Gott verwirrt die Sprachen, das wissen wir heute noch, dass das so ist. Darunter leiden wir auch heute noch, das ist schmerzhaft. Aber es ist in dem Moment ein Segen für die Menschen gewesen. Weil Gott sie daran gehindert hat, sich noch tiefer in ihre Rebellion gegen ihn zu verstricken, noch tiefer in ihre Sünde zu verstricken. Gott schützt den Menschen eigentlich vor sich selber mit dem, was er hier tut. Und wisst ihr, das Gleiche macht Gott auch heute noch. Gott schaut nicht einfach nur zu, wie wir Menschen unsere Türme bauen, sondern er kommt immer wieder und lässt sie einstürzen. Erinnert euch an das Beispiel von der Titanic. Es war ein popeliger, natürlicher, normaler Eisberg, den du wahrscheinlich schon weit im Voraus hättest sehen können. Ich habe keine Ahnung, was da auf dem Schiff genau passiert ist. Werde es vielleicht auch dann irgendwann mal erfahren, aber es ist auch nicht so relevant, nicht so wichtig. Gott hat diesen Eisberg gebraucht, um den Stolz der Menschen im Atlantik zu versenken. Und das Gleiche macht er heute. Naturkatastrophen, Wirtschaftskrisen. Wir kriegen immer wieder gezeigt, wie wenig wir das Leben im Griff haben. Unser persönliches Leben, wo uns Grenzen aufgezeigt werden durch Krankheit, durch Alter, durch sonstige Dinge. Oder auch unsere Lebensumstände, die sich scheinbar gegen uns verschworen haben. Die letztlich aber einfach unseren Stolz zuerst einmal in die Schranken weisen. Und die entscheidende Frage ist, verstehen wir den Wink mit dem Zaunpfahl? Sitzen wir in den Trümmern unseres eigenen Stolzes und strecken uns aus nach Gott, dass er uns herauszieht? Oder sitzen wir in den Trümmern unseres eigenen Stolzes und fangen wieder an aufzubauen? Das ist die große Frage. Und wisst ihr, die Geschichte ist hier nicht am Ende. Die Geschichte ist nicht am Ende, weil die Geschichte hier von Babylon wird zu einem Sinnbild für den Hochmut und den Stolz des Menschen. Sie wird innerhalb der Bibel für ein Bild der Rebellion immer wieder verwendet. Sie ist ein Bild für die Selbstverherrlichung anstatt Gottes Verherrlichung. Und sie ist ein Bild für die Trennung geworden. Sie ist der Ort der Trennung, eine Trennung, die sich bis heute durchzieht, aber eine Trennung, die notwendig war. Weil diese Trennung hält uns den Spiegel vor Augen. Den Spiegel unserer eigenen Unzulänglichkeit, den Spiegel unserer eigenen Abhängigkeit von jemand anders, von Gott und den Spiegel unseres eigenen Stolzes. Aber Trennung war nie das Ziel von Gott. Gottes Ziel war nie Trennung, sondern Gottes Ziel war Einheit. Aber eben nicht eine menschengemachte Einheit, die Menschen machen, weil sie eine gemeinsame Stadt bauen, weil sie ein gemeinsames Vorhaben haben, sondern Gottes Ziel war immer eine viel, viel größere Einheit. Und deswegen, wenn wir uns die Geschichte von Turmbau zu Babel anschauen, müssen wir uns eine zweite Geschichte anschauen, die mit dieser Geschichte untrennbar verbunden ist. Und diese Geschichte kennen sicherlich viele von uns auch, das ist die Geschichte in Apostelgeschichte 2. Und ich lese uns die Verse Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 11, damit wir alle das Ereignis vor Augen haben. Und als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle einmütig an einem Ort zusammen. Da hörte man plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und das erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden und zu sprechen, wie es der Geist ihnen eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie waren alle entsetzt, wunderten sich und sagten zueinander, sind denn nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wieso hören wir sie denn jeder in seiner eigenen Sprache, in der wir geboren sind? Und jetzt werden diese verschiedenen Sprachen aufgezählt, die verschiedenen Menschengruppen. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Dieses Ereignis, was wir hier an Pfingsten haben, ist ein Wunder, was Gott tut. Gott sprengt hier Grenzen, Grenzen, die für Menschen unüberwindbar sind. Oder zumindest derart unüberwindbar sind. Gott sprengt hier sprachliche Grenzen. Auf einmal sind die Menschen aus unterschiedlichen Sprachen und sie verstehen die Leute in ihrer eigenen Sprache. Das pure Gegenteil von dem, was in Babel oder nach Babylon war. Wie ist es möglich? Der Text liefert uns die Antwort, sie heißt Heiliger Geist. Der Heilige Geist, der in den Aposteln war, macht möglich, dass die Menschen sie alle in ihrer eigenen Sprache verstanden haben. Und das Spannende ist, nach diesem Ereignis oder nach dem, was uns hier beschrieben wird, hält Petrus die Pfingstpredigt. Und die Pfingstpredigt ist den Leuten voll eingefahren. So richtig eingefahren. Das ist eigentlich das, was du dir als Prediger wünschst, so das, was an der Pfingstpredigt passiert ist. Das ist so genau die richtige Reaktion. Als sie das hörten, traf es sie ins Herz und sie sagten zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr Männer und Brüder, was sollen wir tun? Das ist die Reaktion der Leute, die da waren. Und Petrus sagte zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Menschen haben erkannt, dass sie ein Problem haben, und zwar das Problem ihrer eigenen Sünde. Diese Menschen haben erkannt, dass sie durch ihren eigenen Stolz Jesus Christus ans Kreuz genagelt haben. Diese Menschen haben aber auch verstanden, dass sie nicht ohne Jesus Christus können. Ohne diesen Jesus, der selber Gott ist, der in diese Welt kam, und zwar in die Welt kam wegen unserer Sünde, wegen unseres Stolzes und unseres Hochmutes, der an unserer Stelle starb, der den Tod besiegt hat und lebt, und er uns seine Gerechtigkeit anbietet, weil er ist vollkommen gerecht, sodass wir gerecht vor Gott stehen dürfen. Sie haben verstanden, dass sie diesen Jesus brauchen. Und die Folge ihres Glaubens, sagt Paulus, ist die Gabe des Heiligen Geistes. Bei der Gabe des Heiligen Geistes geht es hier nicht um Zungenreden. Es geht auch nicht um prophetisches Reden oder um sonst irgendeine Gabe, die wir sonst als Gabe besehen. Sondern die Gabe des Heiligen Geistes ist hier etwas viel Grundlegenderes. Etwas viel Entscheidenderes. Und zwar ist die Gabe des Heiligen Geistes, dass sie ein Teil der Einheit werden, die Gott schafft. Sie werden hinzugefügt zu dieser Einheit, die Gott durch Jesus Christus geschaffen hat. Und das ist eine Einheit, die Grenzen überwindet. Sprachliche und kulturelle Grenzen, ethnische Grenzen. Wirtschaftliche Grenzen, das sind Arme und Reiche, die dazugehören. Gesellschaftliche Grenzen, das sind Leute aus Randgruppen, das sind Leute, die hoch angesehen sind, Teil dieser Einheit. Geschlechtergrenzen, moralische Grenzen. Jesus ist nicht gekommen, um Gerechte zu erlösen, sondern Sünder. Das sind Leute, die Ehebrecher sind, das sind Leute, die Mörder sind und so weiter, die Teil dieser Einheit werden. Zeitliche und räumliche Grenzen werden überwunden. Gläubige zu allen Zeiten und an allen Orten der Welt gehören zu dieser Einheit. Und das ist eine Einheit, die eben nicht in dieser Welt begründet ist, wie es die Einheit war, die wir beim Turmbau zu Babel hatten, sondern es ist eine Einheit, die im Himmel gegründet ist. Als eine Einheit, die nicht an uns Menschen hängt, sondern an Gott hängt. Und Jesus Christus lädt uns ein Teil dieser Einheit zu werden. Und es braucht exakt das Gleiche wie vor 2000 Jahren. Die Erkenntnis, ich brauche Jesus und zwar ihn allein. Das ist das, was es braucht, um ein Teil dieser Einheit zu werden. Und was macht diese Einheit aus? Diese christuszentrierte Einheit. Diese Einheit ist eben nicht mehr davon geprägt, von der Konkurrenz und dem Vergleich, wie unsere Gesellschaft geprägt ist. Ich muss der Beste sein, ich muss der Tollste sein. Sondern diese Einheit ist geprägt von Liebe und Annahme. Diese Einheit ist geprägt von Versöhnung und Vergebung und statt von Trennung und Verbitterung. Diese Einheit ist geprägt von Einheit in Vielfalt statt Spaltung wegen Unterschiedlichkeiten. Diese Einheit ist geprägt von Demut statt Stolz und Rechthaberei. Diese Einheit ist geprägt von Fürbitte und Dienst anstelle von Egoismus und Bequemlichkeit. Diese Einheit ist geprägt von dem Fokus auf Christus anstelle dem Fokus auf mich selber. Das sind alles Dinge, die können wir nicht aus uns heraus schaffen. Egal wie sehr wir uns anstrengen. Wir werden scheitern. Wir werden verzweifeln. Es ist etwas, was nur einzig und allein der Heilige Geist in uns bewirken kann. Genauso wie es einzig und allein der Heilige Geist war, der dafür sorgen konnte, dass die Menschen die Apostel in all ihren Sprachen verstanden haben. Aber was wir dürfen und was wir sollen, ist uns ausstrecken danach, dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist immer weiter verändert, dass wir immer mehr leben, wie es dieser Einheit würdig ist. Dass diese Einheit, in die Gott uns hineingesetzt hat, immer sichtbarer wird, auch in unserer Mitte, auch hier in Sumiswald, immer sichtbarer wird. Dass Menschen von außen sehen, Mensch, das ist etwas, da möchte ich ein Teil von sein, nicht weil die Leute so toll sind, sondern weil sie eine Einheit sind, die jegliche Grenzen sprengt, die wir in unserer Gesellschaft auch haben und aufbauen. Wisst ihr, Jesus hat den Stolz ans Kreuz genagelt. Deinen Stolz, meinen Stolz. Er hat durch seine Selbstaufopferung, hat er unsere Selbstverherrlichung, über unsere Selbstverherrlichung triumphiert. Er hat alles bereits vollbracht. Wir müssen und wir können nichts mehr tun. Und mit nichts mehr meine ich nichts mehr. Mein Heil hängt einzig und allein an Christus. Die Einheit hängt einzig und allein an Christus. Und wenn wir an ihn glauben, dann fügt er uns zu dieser Einheit hinzu. Eine Einheit, die nicht mehr geprägt ist von ich, mir, meins, sondern von er, ihm, seins. Eine Einheit, wo es nicht um meine Ehre geht, sondern wo es um seine Ehre geht. Wisst ihr, das Fantastische ist, der Mensch hat versucht, eine bleibende Stadt zu bauen aus toten Steinen. Wisst ihr, was Gott tut? Offenbarung 21, 9 bis 11. Und es kam einer von den sieben Engeln zu mir, die sieben Schalen voll der letzten sieben Plagen hatten. Und er redete mit mir, komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Und er führte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die herabkam aus dem Himmel von Gott. Sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Der Mensch hat versucht, eine bleibende Stadt zu bauen zu seiner Ehre und er ist gescheitert. Und er scheitert immer und immer und immer wieder, auch heute noch. Gott baut eine bleibende Stadt, nicht aus toten Steinen, sondern aus lebendigen Menschen. Und du und ich, wir können ein Teil davon sein. Das ist die Frage, bist du ein Teil dieser Einheit? Und wenn du sagst, nein, bin ich nicht, dann lädt Jesus dich ein, ein Teil dieser Einheit zu werden. Und wenn du sagst, ja, ich bin ein Teil, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich lebe gar nicht, wie es dieser Einheit würdig ist, dann ring im Gebet darum. Nimm dir ruhig auch einen Glaubensbruder, Glaubensschwester und setzt euch gemeinsam hin und betet. Ringt zusammen im Gebet, dass der Heilige Geist Stück für Stück Veränderung schenkt, sodass wir immer mehr sehen dürfen, wie zum Beispiel die Liebe und Annahme unsere Konkurrenz und unseren Vergleich ablöst und so weiter. Und ich möchte euch drei Fragen mitgeben, die könnt ihr für euch selber behandeln. Ihr könnt sie auch heute Mittag am Mittagstisch gemeinsam behandeln. Was sind die Türme des Stolzes in meinem Leben? Wo neige ich dazu, einen Turm des Stolzes aufzubauen? Wie reagiere ich, wenn Gott meine Türme des Stolzes einstürzen lässt? Verstehe ich den Wink mit dem Zaunpfahl oder habe ich eher das Gefühl, ich muss mal wieder Hand anlegen und aufbauen? Und die letzte Frage, wo brauche ich ganz konkret Veränderung durch den Heiligen Geist, damit ich immer mehr der wahren Einheit gemäß lebe? Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du eine Einheit geschaffen hast in deinem Sohn Jesus Christus. Eine Einheit, wo wir ein Teil von sein dürfen. Eine Einheit, die unser Leben komplett auf den Kopf stellt. Weil es nicht mehr um uns geht, sondern es geht um dich. Weil es um deine Ehre geht und nicht um unsere Ehre. Weil Dinge, die vielleicht in dieser Welt wichtig sind, unwichtig werden für uns. Weil es etwas viel Größeres gibt. Eine bleibende Gemeinschaft, eine bleibende Einheit bis in alle Ewigkeit. Und ich danke dir dafür, dass du alles dafür getan hast, dass wir ein Teil dieser Einheit sein dürfen. Und ich möchte dich bitten für jeden von uns, der wir hier sind, dass du uns immer wieder aufzeigst, wo wir dazu neigen, wo wir in der Gefahr stehen, wieder aus unserem Stolz heraus etwas aufzubauen in unserem Leben, was dir nicht die Ehre gibt, sondern dir ins Gesicht spuckt. Und dass wir bereit sind, uns verändern zu lassen von dir, Stück für Stück immer mehr. Hab Dank dafür, dass du ein lebendiger und heiliger Gott bist, der aber trotzdem Gemeinschaft haben möchte mit uns und alles dafür tut, dass wir diese Gemeinschaft haben können. Amen.